Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden für Sie über das Thema Gesundheit durch emotionelle Intelligenz zu sprechen. Die Emotionen, also die Gefühle, sind für einen Neurophysiologen mit die wichtigsten Funktionen unseres Gehirns. Die emotionelle Intelligenz strebe ich an zu leben und zu erleben. Das Problem emotionelle Intelligenz geht auf Aristoteles zurück, einen griechischen Philosophen, der von 384 bis 322 vor Christi lebte und die Auffassung vertrat, unsere Emotionen, also unsere Gefühle, können Weisheit bringen, wenn sie intelligent gesteuert werden. In seiner philosophischen Auffassung über Tugend, Charakter und Leben in Güte stellte Aristoteles die Forderung, unser Gefühlsleben mit Intelligenz zu steuern. Er hat sogar ein Zitat geschrieben: Wenn die Liebe auf unserem Erdball herrschen würde, dann könnten alle Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Das ist ein Wunsch, den ich auch habe. Wir müssen das anstreben. Unter Liebe verstand Aristoteles die göttliche Liebe, die Liebe zur Natur, die Nächstenliebe, die Selbstliebe und natürlich auch die zwischenmenschliche Liebe. Unter emotioneller Intelligenz wird die Fähigkeit bezeichnet, die Gefühle so zu steuern, dass sie der eigenen Persönlichkeit nützlich sind und förderlich sind, dass sie situationsabhängig zur Verfügung stehen, also richtig gesteuert werden, und dass sie das gesamte Verhalten eines Menschen bestimmt. Die emotionelle Intelligenz wurde in der Neuzeit, und zwar im Jahre 1996, durch den amerikanischen Psychologen Daniel Goleman wieder aufgefrischt. Und er in seinem Vorwort schreibt er, das Buch Emotionelle Intelligenz verdankt seinen Entstehen meiner unmittelbaren Erfahrung einer Krise in der amerikanischen Zivilisation mit erschreckender Zunahme der Gewaltverbrechen, der Selbstmorde, des Drogenmissbrauchs und anderer Indikatoren für emotionales Elend. Besonders aber unter der amerikanischen Jugend musste ich das feststellen. Zur Behandlung der gesellschaftlichen Krankheit scheint es mir unerlässlich, der emotionellen und sozialen Kompetenz unserer Kinder und unserer selbst größere Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Kräfte und Fähigkeiten des menschlichen Herzens energischer zu fördern. Im Herz sollen ja die Gefühle sitzen, wir sagen ja herzlich. So, was sind Emotionen? Emotionen sind größtenteils reflektive, impulsive, spontane Reaktionen auf äußere und innere Reize, die häufig schneller auftreten als zum Beispiel Reaktionen unseres Denkens und unseres Verstandes und der Vernunft. Infolgedessen können die Emotionen schnell entgleiten, bevor sie durch Verstand oder Denken beherrscht werden können. Neurophysiologisch verstehe ich unter Emotionen Gemüts- äußerst variable Gemütszustände, durch die verschiedene Körperfunktionen mit einbezogen werden, zum Beispiel der Blutdruck, die Herzfrequenz, das Verdauungssystem und so weiter. Emotionen entstehen immer sehr, sehr schnell, oft in Millisekunden. Sie sind also eine Eigenschaft oder eine wichtige Funktion und das menschliche Gehirn, der also das große Plastizität und große Möglichkeiten besitzt. Ich möchte Ihnen auf diesem Bild das Zentrum der Emotionen in unserem Gehirn kurz demonstrieren. Das, was hier als limbisches System bezeichnet wird, der Hippocampus oder hier die Amygdala, das ist der Mantelkern und schließlich auch noch das Vorderhirn. Hier spielen sich die Emotionen ab oder entstehen die Emotionen in unserem ganzen Verhalten. Grob gesagt oder unterscheiden wir eigentlich immer zwei Formen der Emotionen. Die positiven, also positive Emotionen, positive Gefühle, Gefühle eben der Liebe, Gefühle der Tugend, Hoffnung, Glaube, Mut, Ehrlichkeit, Standhaftigkeit, Großmut, Nachsicht, Harmonie und so weiter. Und gewöhnlich werden auch die positiven Emotionen mit Optimismus verbunden. Negative Emotionen, hier gibt es auch noch sehr viele und hier sind besonders schädlich für die Persönlichkeit Zorngefühle wie Empörung, Groll, Wut, Ärger, Verletztheit, Reizbarkeit, Hass, Feindseligkeit, Begierde, Aggressivität, Neid, Habsucht und Eifersucht. Und vor allen Dingen die Angst ist eine sehr, sehr starke emotionelle Erscheinung negativer Art, die den Menschen viel Leiden bringen kann und auch sein Leben verkürzen kann. Deshalb sind die negativen Emotionen auch immer etwas oder in Beziehung zu einem Pessimisten, zu einer pessimistischen Lebenseinstellung. Ich will Ihnen hier nur eine Karikatur zeigen, wie Wut zum Beispiel auswirken kann. Hier bringt der Junge sein Zeugnis aus der Schule und die Mutter fängt an zu toben. Aber der Junge ist gelassen und sagt, ich finde es super, dass du deine Emotionen so zeigen kannst. Aber das ist eben keine emotionelle Intelligenz, sondern das Gegenteil. Und das ist auch keine Weisheit und deshalb muss man versuchen, solche Emotionen eben in den Griff zu kriegen, mit Vernunft, also zu steuern, damit man Weisheit erlangt. Nun wird immer mehr die Frage gestellt, kommt man zur emotionellen Intelligenz? Ich möchte Ihnen kurz eine Anleitung geben, mit 15 Eigenschaften, wenn man die beherrscht, dann kann man also durchaus sagen, ich besitze die emotionelle Intelligenz, die auf jeden Fall die Lebensqualität und der Gesundheit sehr förderlich sein kann. Als erstes Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist wichtig, besonders wenn man Zorngefühle äußert, wie Wut, Hass, Eifersucht und dergleichen mehr. Und da wird vorgeschlagen, schalte auf Rot, man soll das Ampelsystem hier einsetzen. Also stopp, jetzt beherrsche dich und reagiere nicht, sondern überlege, was jetzt schätze die Situation ein und beruhige dich. Wenn das geschehen ist, dann schalte um auf Gelb und lege fest, was du tun kannst, damit du die Situation richtig beherrschst, niemanden verletzt und dich auch nicht. Und wenn das geschehen ist, dann, wenn uns der Weg klar ist, schalte auf Grün und handle mit Vernunft und eben mit Weisheit und steuere deine Emotionen in richtiger Weise. Der zweite Punkt, der zur emotionalen Intelligenz führt, ist die Selbstwahrnehmung seiner eigenen Emotionen. Erkenne sie, benenne sie. Was sind für Emotionen, warum entstehen sie? Und versuche, vermeide vor allen Dingen Gefühlsausbrüche, denn sie können Schaden anrichten. Der dritte Punkt, den ich empfehle, ist der Optimismus. Eine positive Grundeinstellung ist das für das Leben immer sehr, sehr günstig. Und man sagt ja, ein Pessimist sieht bei jeder Gelegenheit Schwierigkeiten und ein Optimismus bei jeder Schwierigkeit Gelegenheiten, um die Situation zu retten. Und deshalb ist die optimistische Einstellung, eine positive Grundhaltung, von außerordentlich wichtiger Bedeutung. Ich habe meinen Studenten immer folgende Geschichte in diesem Zusammenhang erzählt. Zwei Mäuse, eine pessimistische und eine optimistische, spielen in der Speisekammer und fallen plötzlich in Sahnetopf. Die pessimistische sagt, es hoffnungslos, geht unter und ertrinkt. Die optimistische fängt an zu paddeln und meint, die Situation ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und während sie so ein Weilchen paddelt, verwandelt sich die Sahne in Butter und es entsteht ein Butterkloß, sie kann sich draufsetzen und ist somit gerettet. Und so sollte man immer das Leben gestalten, immer das Gute finden, das Optimistische, dass keine Situation hoffnungslos ist. Den vierten Punkt, den ich empfehle, ist Empathie üben. Das heißt, sich in die Lage anderer Menschen hineinversetzen, sie verstehen, auch anderen Menschen geduldig zuzuhören und ihre Meinung erst überprüfen. Gerade die Empathie ist ganz wichtig, weil man nicht immer von seinem eigenen Standpunkt ausgeht, sondern auch mal den Standpunkt des anderen verstehen kann. Und so kann man also die Emotion gut einsetzen und steuern. Und schließlich gibt es die fünfte Empfehlung. Mit Intuition entscheiden. Das heißt, die richtigen Entscheidungen aus dem Gefühl heraus, man sagt aus dem Bauch heraus, entscheiden. Da kommt man besser, als wenn man noch lange überlegt. Wenn man also erst denkt oder die Prozesse, Entscheidungen mit dem Gefühl sind häufig besser. Ein Arzt zum Beispiel muss lernen oder hat auch gelernt, um seine ärztliche Kunst auszuüben, dass er mit Intuition entscheidet. Und das ist also besser, als wenn er irgendwelche Befunde und so weiter zugrunde legt. Dann ist Resilienz das Wichtige. Unter Resilienz verstehen wir die psychische Widerstandsfähigkeit gegen alle äußeren Einflüsse. Ein resilienter Mensch kann also als Stehaufmännchen bezeichnet werden. Das heißt, der in schwierigen Situationen seine Haltung beherrscht, die Lage einschätzt, eben vielleicht auch nach dem Ampelsystem, und dann entscheidet und wieder neu das Leben beginnt, beziehungsweise sich nicht unterkriegen lässt, nicht an seiner Persönlichkeit Schaden nimmt und nicht an seiner Gesundheit natürlich auch. Der siebte Punkt, den ich anführen möchte, ist nicht tolerant sein und nicht nachtragend sein. Man muss immer denken, dass andere Menschen in manchen Situationen bestimmte Reaktionen zeigen. Die muss man verstehen, das kann man wieder mit Empathie tun. Und auch andere Charakterschwächen haben, denen man vielleicht helfen kann, diese Charakterschwächen zu überwinden. Deshalb ist Toleranz ein ganz wichtiger Faktor. Und vor allem soll man auch nicht nachtragend sein. Wenn eine Sache ausgestanden ist, meinetwegen ein Konflikt, dann ist das erledigt, dann blickt man nur vorwärts und nicht mehr rückwärts. Der achte Punkt ist kooperativ sein, also mit vielen anderen Menschen zusammenarbeiten, begeisterungsvoll, also soziale Kommunikation und bestimmte Ziele zu erreichen. Und hier muss natürlich in diesem Zusammenhang auch Vertrauen aufgebaut werden, weil das Vertrauen ein ganz wichtiger Faktor ist für soziale Beziehungen. Und schließlich neuntens, man muss Charisma besitzen. Das heißt, auf andere ausstrahlen können und andere begeistern können, andere mitreißen können für eine gute Sache. Charisma ist also ein wichtiger Faktor. Auch hier, wenn ich jetzt nochmal auf einen Arzt zurückkommen sollte, ein Arzt soll solche starke Charisma haben, dass wenn der Patient ihm gegenübersteht, schon allein durch die Anwesenheit des Ärztes halb geheilt wird. Das hat übrigens Nobelpreisträger Ivan Pavlov gefordert, dass das eine Charaktereigenschaft des Arztes sei. Also Ausstrahlung ist was ganz Wichtiges. Aber auch, das ist zehntens, für eine bestimmte Zeit unter bestimmten Umständen Verzicht üben können. Man braucht nicht immer alles zu haben, sondern dein Leben sparsamer und mit Verzicht lässt Schwierigkeiten und auch Krisenzeiten viel besser überwinden. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Bescheidenheit ein ganz wichtiger Faktor, um emotionelle Intelligenz zu erreichen. Wenn man also bescheiden ist und dankbar und für jede Kleinigkeit zufrieden ist und sich durch jede Kleinigkeit glücklich machen lässt, besitzt man also wirklich die Bescheidenheit. Und ein bescheidener Mensch, er wird zwar manchmal in der Gesellschaft zurückgezogen, ist aber ein edler Mensch und er wird immer anderen Menschen helfen. Und deshalb ist eigentlich die Bescheidenheit eine Eigenschaft, um das Ziel von Aristoteles zu erreichen, eine Gesellschaft in Liebe. Und dann das positive Denken. Es gibt viele Ereignisse in unserem Leben. Und man muss sie immer von der positiven Seite sehen. Das heißt, man muss sich aus Emotionen der Freude, der Fröhlichkeit, der Liebe, der Höflichkeit, der Güte, Humor, Lachen, Herzlichkeit ausstrahlen und alles beurteilen. Und wenn man die positive Seite betrachtet, wird man also immer besser im Leben bestehen können, als wenn man also nur immer pessimistisch ist, weil das belastet. Dagegen, wenn man positiv denkt, dankbar ist für alles, was also ist, dann werden entsprechende Glückshormone oder andere Hormone gesteuert, die der Gesundheit förderlich sind und die also auch das Leben verlängern. Ein ganz wichtiger Punkt ist jetzt die Einheit von Wort und Tat. Man soll das, was man sagt, auch in die Tat umsetzen. Wenn zum Beispiel, ich will wieder mal ein Arztbeispiel bringen, ein Arzt einem Patienten sagt, er soll das Rauchen einstellen, aber auf seinem Schreibtisch ein Aschenbecher steht voller Kippen, der wird also nicht überzeugend sein. Man ist nur dann überzeugend, wenn man das, was man sagt, auch in der Tat zeigt, auch als Vorbild wirkt. Es gibt eine Redewendung: an euren Taten, nicht an euren Worten, sollt ihr sie messen. Und vielleicht wäre gerade für Politiker eine Empfehlung, dass sie sich sehr stark aneignen sollten, diese Eigenschaft, die Einheit von Wort und Tat zu realisieren. Der 13. Punkt, den ich anführe, heißt Selbstkritik üben. Jeder Mensch hat ja Schwächen. Kein Mensch ist vollständig. Und wenn bestimmte Konflikte zum Beispiel sind oder wenn bestimmte Fehler aufgetreten sind, dann soll man kritisch sein und sagen, das war mein Fehler, das sollte ich beachten in Zukunft. Ich habe zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern in meinem Institut, habe ich die immer angehalten zur Selbstkritik. Habe nie sie bestraft oder beschimpft oder irgendwas, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Sondern sie kamen dann auch und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und das war schon in der Wissenschaft. Die Ehrlichkeit ist da sehr wichtig. Und ich habe die, dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, gut, das war ein Fehler. Ja, wie wollen wir den beseitigen? Wie machen wir das, dass er nicht wieder vorkommt? Und so haben wir das Problem gelöst und so war das immer eine saubere Sache unter den Mitarbeitern. Keiner hat irgendwie Angst gehabt, einen Fehler einzustehen und damit also vielleicht auch Fehler in seiner ganzen Arbeit zu machen. Deshalb ist die Selbstkritik ein ganz wichtiger Faktor. Die darf auch nicht in Selbstzerfleischung ausüben. Das machen auch manche Leute. Selbstkritik, Sachlichkeit muss sie haben, sachlich entscheiden und sachliche Haltung einnehmen und dann immer wieder den Blick nach vorwärts. Und schließlich die nächste ist Strategien entwickeln. Das heißt, wenn bestimmte Konflikte sind, sollte man bestimmte Strategien entwickeln, dass diese Konflikte nicht eskalieren. Ich hatte einen Onkel, der konnte das fantastisch. Wenn der zum Beispiel abends etwas später und vielleicht ein bisschen angetrunken nach Hause kam und seine Frau wollte ihm Vorwürfe machen, also meine Tante, dann sagte er, hier hast du Bleistift und Papier, schreib mir alles auf, was du mir sagen willst. Ich lese mir das morgen früh in Ruhe durch. Wenn ihn jemand beschimpfte mit irgendwelchen schweinischen Namen, dann nahm er seinen Hut, zog ihn und sagte, ich bedanke mich recht herzlich für die hohe Ehrung, drehte sich um und ließ den Betreffenden stehen. Und so hatte er viele derartige Strategien, wo man also, wenn die Konflikte, besonders in welche in Wut geraten, die dann in einer entsprechenden Weise besänftigt und auf diese Art und Weise Frieden hat. Und schließlich soll man lachen können. Lachen macht gesund. Man soll auch über sich selbst lachen. Das ist auch eine Form der Selbstkritik. Und wenn man so das Leben fröhlich gestaltet und alle diese 15 Punkte, die ich angeführt habe, sich versucht anzueignen, das geht ohne weiteres, erreicht man die emotionelle Intelligenz und die gestaltet das eigene Leben viel besser. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass der Professor Dr. Daniel Goleman einig gesagt hat, wir brauchen einen emotionellen Intelligenzquotienten und keinen Intelligenzquotienten, weil der Intelligenzquotient gar nicht viel aussagt über den Menschen, aber ein emotioneller Intelligenzquotient ist viel, viel besser und kann den Menschen entsprechenderweise charakterisieren. Und nun möchte ich noch etwas sagen. Die Emotion Und die emotionelle Intelligenz kann ansteckend sein, auf andere auswirken. Wir wissen ja, dass Gähnen ansteckend sein kann, wenn man in der Runde sitzt, dass auch Lachen ansteckend sein kann. Und Goleman beschreibt, dass also auch die emotionelle Intelligenz ausstrahlen kann. Und er berichtet von einem amerikanischen Soldaten, der in Vietnam war und im Krieg dort Krieg geführt hat. Und dieser amerikanische Soldat schreibt, dass als sie die Fronten getrennt waren zwischen zwei Reisfeldern und einen Damm. Und plötzlich tauchten 6 Mönche auf, die diesen Damm entlang gingen. Er sagte, die schauten nicht rechts, die schauten nicht links, sie gingen an. Und alle hörten auf zu schießen. Keiner schoss mehr. Und er sagte, den Tag hatte niemand mehr Mut zu kämpfen. Die Kampfkraft war erloschen. So kann man also mit entsprechender Ausstrahlung, mit emotioneller Intelligenz Frieden stiften. Und ich bitte Sie alle, sich die emotionelle Intelligenz anzueignen. Das dient Ihrer Gesundheit, das fördert Ihre Persönlichkeit, das stärkt Ihre Lebensqualität und fördert den Frieden. Das wär's. Auf Wiedersehen.